NDR Info. Echo des Tages.
Die Zusammenfassung der wichtigsten Themen dieses Tages im Echo des Tages. Wir berichten über den Parteitag der SPD in Berlin, wo heute zum Abschluss die Rede von Peer Steinbrück im Mittelpunkt stand. Einem Mann, der sich zutraut, Angela Merkel herausfordern zu können, wenn ihn seine Partei denn will. Wir berichten über Konzepte und Personal der Sozialdemokraten, die auch Thema des Kommentars heute Abend im Echo des Tages sind, von NDR Info und WDR 5. Bestnote in Gefahr, die Ratingagentur Standard & Poor's hat angedroht, sie könne die Bewertung des Euro-Rettungsfonds und von 15 Euro-Staaten herabstufen, darunter auch Deutschland. In Treue fest, Afghanistans Präsident Karzai hat mit Angela Merkel in Berlin über weitere Hilfen gesprochen, während in Afghanistan Attentäter fast 60 Menschen töteten. Wir berichten außerdem über den IT-Gipfel der Bundesregierung in München, die Betriebsversammlung von VW und im Sport über den angekündigten Rücktritt der Biathletin Magdalena Neuner. Das Echo des Tages heute Abend mit Gerd Wolf. Ihnen einen schönen guten Abend. Zum Abschluss ihres Parteitages haben die Sozialdemokraten heute ihr neues Steuerkonzept auf den Weg gebracht. Darin als Schwerpunkt ein erhöhter Spitzensteuersatz von 49%. Auch Zinseinkünfte sollen künftig höher besteuert werden. Im Plenum waren noch Stühle frei, als Ex-Finanzminister Peer Steinbrück die Pläne vorstellte. Anne Meyer fasst Steinbrücks Rede und den Abschlusstag des SPD-Kongresses zusammen.
Als der potenzielle sozialdemokratische Kanzlerkandidat schließlich beginnt, schlängeln sich die Worte durch den Raum, aber sie bleiben nicht hängen. Er sagt viel Grundsätzliches, warnt vor einem Zerfall Europas, vor einer gefährlichen Renationalisierung. Höfliches Parteitagsklatschen. Plötzlich fällt die Mikrofonanlage aus. Nur wenige Sekunden. Das war die CDU, sagt Steinbrück.
Ja, die hören mit. Die hören ganz genau mit.
Erstmals Begeisterung im Publikum, ein Lächeln auch bei Steinbrück selbst. Erst jetzt wirkt er angekommen im Kreis der Genossen. Das wird bei den anschließenden Themen deutlich, die der Ex-Bundesfinanzminister anspricht. Deutschland brauche einen Mindestlohn. Die SPD sei die einzige Partei, die das Bündnis zwischen den Starken und den Schwachen der Gesellschaft schmieden könne. Aber Steinbrück attackiert natürlich auch Schwarz-Gelb. Die Steuersenkungspläne von Union und FDP sind fiskalischer Schwachsinn.
Nichts anderes als ein Pausentee für die FDP auf der Wegstrecke bis zur nächsten Wahl.
Anderen wäre ein Abführtee für die FDP lieber, ergänzt er noch. Wenig später wird Steinbrück dem Eindruck vehement widersprechen, es habe sich um eine Kandidatenrede gehandelt.
Keiner von uns hätte hier eine Bewerbungsrede gehalten.
Die Entscheidung, wer für die Sozialdemokraten als Kanzlerkandidat ins Rennen gehen wird, soll frühestens in einem Jahr fallen. Einer, der dafür in Frage käme, Frank-Walter Steinmeier, SPD-Bundestagsfraktionschef, ist es dann auch, der sich bei der Debatte über den Leitantrag Wirtschaft und Finanzen ins Zeug wirft. Der Konflikt zwischen Parteiführung und linkem Flügel in der Frage der Besteuerung von Gutverdienern droht die Atmosphäre zu vermiesen.
Es gibt keinen Anlass, glaubt es mir, für Kampfabstimmungen, bei der am Ende vielleicht die eine oder die andere Seite knapp gewinnt. Aber entscheidend ist doch, wenn wir es dazu kommen lassen, dann würde die Partei als Ganze verlieren. Und das dürfen wir nicht zulassen. Nicht am Ende eines so erfolgreichen Parteitages.
Am Ende gelingt der Kompromiss. Die SPD, sollte sie Regierungsverantwortung übernehmen, wird den Spitzensteuersatz von Gutverdienern, bei ledigen etwa mit einem Jahreseinkommen ab 100.000 Euro, von jetzt 42 auf 49% erhöhen. Außerdem soll es eine Vermögenssteuer geben. Die Parteilinke hat dafür durchsetzen können, dass Kapitaleinkünfte mit 32 und nicht wie jetzt mit 25% besteuert werden. Sollte diese Regelung dem Staat nicht mehr Geld bringen, wollen die Sozialdemokraten innerhalb von 3 Jahren die Besteuerung der Kapitalerträge an den Einkommenssteuersatz koppeln.
Ein Parteitag und die Partei leidet nicht unter sich selbst. Das riecht nach Aufbruch,
stellt Frank-Walter Steinmeier schließlich fest. Parteichef Sigmar Gabriel zieht ein ähnliches Fazit.
Die SPD wieder da, sie ist regierungsfähig, aber auch regierungswillig.
Und so haben die Sozialdemokraten jetzt vor allem eine Zahl vor Augen. 2013, dann steht die nächste Bundestagswahl an. Bis dahin, so hat es Peer Steinbrück ausgedrückt, werde die SPD über Steine gehen müssen.
Und das Entscheidende ist, wir gehen zusammen. Vielen Dank.
Wo steht die SPD nach diesem Parteitag? Georg Schwarte kommentiert.
Wir werden über Steine gehen müssen, sagt heute Peer Steinbrück und meint den künftigen Weg der SPD zurück ins Kanzleramt. Über Steine also. Ein Schelm, der beim Sprachakrobaten und Kanzlerkandidatenkandidat Steinbrück bei Steinen eher an Steinbrück und Steinmeier denkt, als an die Hindernisse auf dem steinigen Weg zurück an die Macht. Und die wollen sie wieder, die Macht. Diese SPD der ehemals 23%. Wer aber die letzten 3 Tage im purpurneuen SPD-Farbglanz dieses Parteitages verbrachte, traut den Sozis zumindest zu, dass sie es sich selbst wieder zutrauen. Und das ist für eine Partei, die vor 2 Jahren kurz davor war, die Wir-haben-fertig-Fahne zu hissen, schon eine Menge. Inhaltlich sind sie den Seriösen, den Realisten Marke Steinmeier und Steinbrück gefolgt. Spitzensteuersatz rauf, aber bitte kein linkes Wolkenkuckucksheim. Rentenrevolution abgesagt, Frauenquote installiert, Parteireform inklusive mehr Mitgliederbestimmung nahezu geräuschlos umgesetzt, Bürgerversicherung abgesegnet und obendrein das klare Bekenntnis, wir sind die besseren Europäer. Reichlich Holz, mit dem das Feuer der Begeisterung auch jenseits der Wohlfühlatmosphäre kuscheliger SPD-Ortsvereine für die Sozis neu entfacht werden könnte. Und dann ist da noch die gelungene 2. Abteilung Rhetorik. Höhere Steuern heißen jetzt Sozialpatriotismus. Die Sozialreformen kriegen zu Recht das Label Maß und Mitte, beziehungsweise Mitte-Links. Und für die Großbaustelle Europa schreibt Peer Steinbrück unter Assistenz des umjubelten SPD-Übervaters Helmut Schmidt an einer neuen Erzählung, an der unsere Kanzlerin bislang aufgrund von offenbarer Schreibhemmung gescheitert scheint. Erschreckend vernünftig, das alles gemessen an einer in der Vergangenheit, Kurt Becks Untergang im Schwielowsee lässt grüßen, häufig in den Streit geradezu verliebten SPD. Und es kommt noch besser, wenn es nämlich um die nach Sachfragen und Rhetorik nicht unwichtige 3. Abteilung geht, die des Personals. Was die unkende Öffentlichkeit derzeit nämlich als Schwäche und Gefahr für die Sozialdemokraten erkannt haben will, ein Überangebot an Kanzlerkandidaten, die nur darauf warten, dem jeweils anderen bei erster Gelegenheit ganz unsolidarisch die Beine wegzutreten, ist eigentlich ein echtes Pfund für die SPD. Die hat mit Gabriel Steinmeier-Steinbrück und ein kleines bisschen auch mit Hannelore Kraft Persönlichkeiten, die aus dieser SPD das gesamte kommende Jahr über eine Deutschland sucht den Kanzlerkandidaten-Veranstaltung machen können. Im besten Sinne. Ein Wettbewerb von Typen, bei denen für jeden was dabei ist. Und wenn diese Typen sich dann am Ende auch noch friedlich auf einen Kandidaten einigen können, muss man sich fast schon Sorgen machen, wo die zerstrittene SPD der letzten Jahre geblieben ist. Und was bleibt? Purpur ist das neue Rot, Steinbrück bleibt Steinbrück und am Genossen Gabriel kommt ohnehin keiner vorbei.
Der Kommentar im Echo des Tages von Georg Schwarte. Standard & Poor's ist eine amerikanische Ratingagentur, also eine jener Institutionen, die Staaten ebenso wie Wirtschaftsunternehmen benoten. Am liebsten mit 3 großen A für besonders leistungsfähig. Doch nun hat Standard & Poor's gedroht, dass man 15-Euro-Staaten herabstufen könnte, darunter auch Deutschland. Die Reaktion an den Börsen auf diese Ankündigung blieb gelassen. In der Politik dagegen sorgte sie für Widerspruch. Christian Sachsinger fasst zusammen.
Eigentlich ist noch gar nichts passiert. Die Ratingagentur Standard & Poor's hat im Prinzip nur laut nachgedacht. Möglicherweise könne man die Kreditwürdigkeit einiger Euro-Länder herabstufen. Doch allein diese Ankündigung, dass vielleicht etwas passieren könnte, reicht aus, um Politiker quer durch alle Lager aufzuschrecken. FDP-Bundeswirtschaftsminister Philipp Rösler etwa betont:
Unsere Volkswirtschaft ist absolut intakt. Wir haben keinerlei Schwierigkeiten auf den Finanzmärkten. Wir sind und bleiben der Stabilitätsanker in Europa.
Dabei hat Standard & Poor's nicht nur Deutschland ins Visier genommen, sondern insgesamt 15 der 17 Euro-Länder, darunter auch jene, die ebenfalls noch die Bestnote AAA besitzen, also Österreich, Niederlande, Finnland, Luxemburg und Frankreich. Kommt das also einer Generalabrechnung mit der Eurozone gleich? Euro-Gruppenchef Jean-Claude Juncker sieht es so.
Nachdem es in der Eurozone doch erhebliche Anstrengungen in den letzten Tagen gegeben hat, der Schuldenkrise Herr zu werden, wirkt diese Drohung der Ratingagentur wie ein Keulenschlag.
Und dieser Keulenschlag führt bei der SPD zu trotzigen Reaktionen. Der mögliche Kanzlerkandidat Peer Steinbrück will sich den Taktstock des Geschehens wieder zurückholen, wie er sagt. Und Ex-Finanzminister Eichel verlangt:
Wir müssen uns endlich unabhängig machen von den Ratingagenturen und ihrem Einfluss. Da haben wir viel zu viel Einfluss eingeräumt. Die sind nicht Teil der Lösung, sondern Teil des Problems.
Und damit scheint man sich in der SPD grundsätzlich mit der Linken einig zu sein. Parteichefin Gesine Lötsch will dabei noch einen Schritt weiter gehen.
Für uns gibt es nur eine Lösung. Wir brauchen eine Trennung. Die Welt der Spekulationen muss von der realen Welt getrennt werden. Deshalb brauchen wir eine öffentlich-rechtliche Bank und auch öffentlich-rechtliche Ratingagenturen.
Etwas gelassener reagierte heute die Kanzlerin. Sollen die Agenturen tun, was sie nicht lassen können, so Angela Merkel sinngemäß in Berlin. Sie will sich jedenfalls durch eine möglicherweise schlechtere Kreditwürdigkeit nicht von ihrem Kurs in Richtung einer Stabilitätsunion abbringen lassen. Man könnte die Ankündigung von Standard & Poor's auch als Unterstützung für die deutsche Kanzlerin und den französischen Präsidenten interpretieren. Denn warum sonst kommt die Warnung aus New York just vor einem europäischen Gipfel, auf dem wichtige Weichen gestellt werden sollen?
Der Zeitpunkt ist natürlich gar nicht zufällig, denn es ist nach unserem Dafürhalten in der Tat so, dass wir jetzt am kommenden Wochenende eine Chance haben, die genutzt werden sollte.
Sagt einer, der es nun wirklich wissen muss. Moritz Krämer ist der Europa-Chefanalyst jenes Unternehmens, das das politische Beben heute ausgelöst hat, der Ratingagentur Standard & Poor's eben. Und dass sich die neue Bewertung nicht gegen einzelne Staaten richtet, sondern Druck auf ganz Europa ausgeübt werden soll, das zeigt die mittlerweile nachgeschobene Erklärung der Agentur, dass sie auch den Rettungsfonds EFSF unter Beobachtung stellt.
Afghanistan bleibt eines der unsichersten Länder der Welt. Bei zwei Attentaten dort sind heute fast 60 Menschen getötet worden. Sabina Matai berichtet aus Neu-Delhi.
Es ist das erste Mal, dass Attentäter in Afghanistan gezielt Schiiten an einem Feiertag ins Visier genommen haben. In Kabul riss ein Selbstmordattentäter mehr als 50 Menschen mit in den Tod, als er seinen Sprengsatz an einem Schrein im Zentrum der afghanischen Hauptstadt zündete. Fast zur gleichen Zeit starben 4 Personen bei einem Anschlag auf eine schiitische Moschee in Mazar-e-Sharif im Norden des Landes. Die Schiiten begehen heute das Ashura-Fest zum Gedenken an den Märtyrer Hussein, einen Enkel des Propheten Mohammed. Die Taliban, die tausende Zivilisten bei ähnlichen Anschlägen in Afghanistan getötet haben, wiesen die Verantwortung für diese Taten zurück. Beobachter sind jedoch skeptisch. Die radikalen Islamisten gehören zur sunnitischen Mehrheitskonfession des Islam. Die Anschläge in Kabul und Mazar-e-Sharif sind möglicherweise die Quittung sunnitischer Extremisten für das zunehmende Selbstbewusstsein der afghanischen Schiiten. Diese wiederum dürften sich in ihren Befürchtungen für die Zeit nach einem Abzug des Westens aus Afghanistan bestätigt sehen.
Mittlerweile hat sich eine sunnitische Terrororganisation aus Pakistan zu dem Anschlag von Kabul bekannt. Afghanistan bleibt also in den Schlagzeilen. Einen Tag nach der Bonner Afghanistan-Konferenz und deren, sagen wir, überschaubaren Beschlüssen trafen sich Präsident Karzai und Kanzlerin Merkel ein weiteres Mal, diesmal zu einem Gespräch in Berlin. Es war ein Treffen, das unter dem Eindruck der blutigen Ereignisse am Hindukusch stand. Aus Berlin Peter Mücke.
Präsident Karzai erreichte die Nachricht von den schweren Anschlägen in seinem Land im Bundeskanzleramt. Für Angela Merkel, die dem afghanischen Präsidenten ihr Beileid aussprach, zeigen die Ereignisse:
Wir müssen weiter hart arbeiten, um die Sicherheit in Afghanistan gewährleisten zu können.
Auch dazu wollen Deutschland und Afghanistan ein Partnerschaftsabkommen abschließen. Es soll die Zusammenarbeit über den Abzug der NATO-Truppen 2014 hinaus regeln. Details müssen noch verhandelt werden. Geht es nach Kanzlerin Merkel, soll in dem Abkommen neben dem Training der Sicherheitskräfte auch die Berufsausbildung ein Schwerpunkt sein.
Die Jugend Afghanistans muss eine Zukunft haben und in diesem Zusammenhang auch eine faire Erschließung der afghanischen Rohstoffe. Hier hat Deutschland sehr viel Erfahrung durch Bergbauakademien. Wir haben sehr viel Erfahrung in der Ausbildung von Ingenieuren. Also eine Kooperation im wirtschaftlichen Bereich und hier auch ganz besonders bei dem fairen Zugang Afghanistans zu seinen eigenen Ressourcen.
Ein intensives und freundschaftliches Gespräch nannte die Kanzlerin das Treffen. Dabei dürften auch noch einmal der Drogenhandel und die Korruption in Afghanistan ein Thema gewesen sein. Präsident Karzai versprach erneut einen entschlossenen Kampf dagegen.
In my view, the most important contribution to an environment where corruption is less and less.
Aus meiner Sicht ist es vor allem wichtig, dass wir die öffentliche Verwaltung in Afghanistan stärken. Das ist die Voraussetzung dafür, dass Korruption immer weniger möglich ist. Darüber verhandeln wir derzeit mit unseren internationalen Partnern. Karzai betonte auch noch einmal die wichtige Rolle Pakistans im Friedensprozess in Afghanistan. Pakistan war der Afghanistan-Konferenz in Bonn allerdings ferngeblieben, aus Protest gegen US-amerikanische Luftangriffe im Grenzgebiet. Ohne dass wir eng zusammenarbeiten, werden wir weder Frieden und Stabilität in Afghanistan noch in Pakistan haben. Pakistan hat eine wichtige Rolle, gerade auch bei Verhandlungen mit den Taliban.
is important and that's what we are seeking.
Kanzlerin Merkel betonte, dass es nur eine politische Lösung für die Konflikte geben könne. Deshalb habe man auch über den Versöhnungsprozess im Land gesprochen. Merkel versprach, Afghanistan dabei nicht allein zu lassen.
Deutschland fühlt sich für das Schicksal Afghanistans verantwortlich, und zwar sowohl durch unser militärisches Engagement, durch unser Engagement bei der Ausbildung von Soldaten und Polizisten, durch Entwicklungshilfe, aber auch zusätzlich und zukünftig stärker durch wirtschaftliche Zusammenarbeit und durch Unterstützung im politischen Versöhnungsprozess.
Deutschland habe die Verpflichtung, Afghanistan über 2014 hinaus für ein weiteres Jahrzehnt zu helfen. Nach dem Besuch im Kanzleramt wurde Karzai von Bundespräsident Wolf im Schloss Bellevue mit militärischen Ehren empfangen.
Dass man in Russland wenig zimperlich mit Regierungskritikern umgeht, ist bekannt. Doch nach dem unerwartet schlechten Abschneiden der Regierungspartei Geeintes Russland bei den Wahlen am Sonntag gehen den Behörden nun direkt gegen Andersdenkende vor. Der Vorwurf der Wahlmanipulation steht weiter im Raum. Neue Proteste sind geplant, während die Zahl der Sicherheitskräfte aufgestockt wird. Stefan Lag aus Moskau.
Bei erneuten Demonstrationen gegen den Ausgang der Parlamentswahl in Russland sind mehr als 100 Menschen festgenommen worden, darunter prominente Menschenrechtler und Oppositionspolitiker. Am Triumphplatz in der Moskauer Innenstadt trafen Regierungsgegner und Anhänger der Regierungspartei Geeintes Russland aufeinander. Über soziale Netzwerke war zu den Protesten aufgerufen worden. Russland, Russland, Sprechchöre skandierten die zahlenmäßig überlegenen Unterstützer des umstrittenen Wahlsiegers Geeintes Russland. Für ein Russland ohne Putin, das Volk glaubt Putin nicht, riefen die Oppositionsanhänger. Doch diesem blieb nur wenig Zeit. Einsatzkräfte, die in großer Zahl vor Ort waren, schritten sofort ein und verfrachteten die Demonstranten in bereitstehende Busse. Unter den Festgenommenen ist der Oppositionspolitiker Sergei Mitrochin. Seine liberale Partei Jabloko hatte bei der von Fälschungsvorwürfen überschatteten Duma-Wahl den Einzug ins Parlament verpasst. Ebenfalls in Polizeigewahrsam genommen wurde der frühere Vizeregierungschef Boris Nemtsov. Wie andere Oppositionspolitiker auch, hatte er die Regierungspartei massiver Wahlfälschung beschuldigt.
Die Informationstechnologie bestimmt längst unseren Alltag. Sie birgt Risiken, Stichworte Internetkriminalität oder mangelnder Datenschutz, und sie bietet Chancen. Auch immer mehr wirtschaftliche. Mit und im Internet lässt sich gutes Geld verdienen. Hier müsse verstärkt angesetzt werden, war die Botschaft der Bundeskanzlerin heute beim IT-Gipfel in München. Das Netz biete große Chancen.
IT-Innovationen, die die Märkte durcheinander wirbeln, kommen derzeit aus den USA. In ihrer Ansprache auf dem IT-Gipfel, Keynote müsste man wohl besser sagen, wies Bundeskanzlerin Angela Merkel denn auch auf die ganz andere Rolle hin, die die Informationstechnologie für die deutsche Wirtschaft spielt.
Wir sind ja jetzt nicht diejenigen, die im Hardware-Bereich überall die Innovationen der Welt bestimmen, aber an der Schnittstelle zwischen einer außergewöhnlich starken Realwirtschaft, wenn ich das mal so nennen will, im klassischen Sinne, und den Anwendungen der Informationstechnologie, des IT, des Internet, da liegt unsere große Chance.
Der IT-Gipfel ist eine Veranstaltung des Bundeswirtschaftsministeriums, und dementsprechend ging es vor allem darum, welchen Beitrag die ITK-Industrie für Wachstum und Beschäftigung leisten kann. Professor Dieter Kempf, der Präsident des Branchenverbandes Bitkom, wünscht sich deshalb, dass morgen Headlines wie diese in der Zeitung stehen.
Meine Schlagzeile: ITK-Branche sieht Wachstumschance im Ausbau intelligenter Netze.
Und Telekom-Chef René Obermann konkretisierte dies so.
Wir haben einen großen Auftrag zum Thema Infrastrukturausbau, nur zum Teil gelöst bislang. Wir haben eine Grundversorgung, die ist ganz in Ordnung. Aber wir müssen jetzt hochbetratige Netze so schnell wie möglich ausrollen. Wir haben bis 2014 den Auftrag, 50 Megabit für 75% der Haushalte auszubauen. Und letztlich durch die Breitbandversorgung entsteht Wachstum.
Was das Wachstum allerdings bremsen könnte, sind die brancheneigenen Probleme und damit einhergehend die Skepsis von Konsumenten und Unternehmenskunden. Nicht die Breitbandverkabelung hat für Schlagzeilen gesorgt, sondern Hackerangriffe und Datenschutzprobleme. Die Branche sei sich dessen bewusst, meint Präsident Kempf.
Ich glaube sehr wohl, dass es eine ganze Reihe von Beispielen aus unserer Branche gibt, die zu den Themen Datensicherheit, Datenschutz nennen Sie es vorbildhaft oder ordnungsgemäß damit umgegangen sind, weil sie vielleicht etwas früher als andere begriffen haben, dass die langfristige Gültigkeit eines Geschäftsmodells nur dann funktioniert, wenn der Kunde dieses Geschäftsmodell auch dahingehend akzeptiert, dass es seinen Erwartungen entspricht.
Und Bundeswirtschaftsminister Philipp Rösler, der auch Mitglied im Zentralkomitee Deutscher Katholiken ist, wies auf die von der Regierung initiierte Stiftung Datenschutz hin, die demnächst ihre Arbeit aufnehmen soll, um den Problemen der Branche zu begegnen.
An der Stelle reicht das Gottvertrauen und der Glaube eben nicht aus. Und dann kann es eben die Möglichkeit eines Qualitätssiegels, zum Beispiel durch die Bundesstiftung Datenschutz, dann selber geben.
Die Bundeskanzlerin schließlich hält die Probleme für lösbar.
Ein Stichwort ist mit Sicherheit das Thema Transparenz. Die Dinge offen gestalten und trotzdem jedem Einzelnen, der Informations- und Technologien nutzt, auch deutlich zu machen, dass eine preisgegebene Information natürlich dann auch nicht einfach wieder aus der Welt verschwindet. Aber ich glaube, mit diesen neuen Dingen können wir auch lernen zu leben.
IT-Gipfel in München. Achim Killer berichtete. Das sogenannte VW-Gesetz sichert dem Land Niedersachsen eine Sperrminorität bei allen wichtigen Entscheidungen des Konzerns zu, obwohl Niedersachsen nur 20% der Anteile hält. Diese jahrzehntealte Regelung hat jetzt den EU-Wettbewerbskommissar dazu bewegt, vor dem Europäischen Gerichtshof zu klagen. Die Belegschaft des Autokonzerns hat sich heute bei der Betriebsversammlung in Wolfsburg noch einmal dafür eingesetzt, das VW-Gesetz auf jeden Fall zu erhalten. Hilke Jansen berichtet.
Wenn der Betriebsrat bei Volkswagen zur Versammlung ruft, stehen in Wolfsburg die Bänder still. Rund 18.000 VW-Mitarbeiter haben sich in der großen Werkshalle versammelt. Viele haben Fahnen und Transparente dabei. Für den Chef des Betriebsrats, Bernd Osterloh, eine dankbare Bühne, um seinem Ärger über die EU-Kommission Luft zu machen. Er sagte, das VW-Gesetz verstoße nicht gegen EU-Recht. Im Gegenteil, die Regelung habe Vorbildcharakter.
Wir sagen ganz klar, Europa ist eine gute Sache. Aber wir wollen ein soziales Europa, ein Europa mit mehr Schutz für die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer und mit mehr VW-Gesetz. Am besten mit einem VW-Gesetz für alle.
Auch Niedersachsens Ministerpräsident David McAllister lobte das VW-Gesetz als Erfolgsmodell. Das Land Niedersachsen sei mit seinem Anteil von 20% ein stabiler Großaktionär, der vor allem am langfristigen Erfolg des Autobauers interessiert sei. Er frage sich, so McAllister, ob die EU-Kommission keine anderen Probleme habe, als das VW-Gesetz anzugreifen.
Als überzeugter Europäer kann ich es nicht nachvollziehen und ich will es auch nicht nachvollziehen. Mit ihrem Vorgehen bringt die EU-Kommission ohne Not Unruhe in ein wirtschaftlich höchst erfolgreiches Unternehmen. Dadurch wird eben auch das Vertrauen der Menschen in die europäischen Institutionen ohne Not belastet.
Kräftiger Applaus für McAllister kam nicht nur von der VW-Belegschaft, sondern auch von der gesamten niedersächsischen Landesregierung, die in der ersten Reihe saß, und von VfL Wolfsburg-Trainer Felix Magath. Niedersachsens Ministerpräsident appellierte sogar auf Französisch an EU-Binnenkommissar Barnier, die Klage gegen das VW-Gesetz zurückzuziehen. Dass die Mitbestimmungsrechte des Landes Niedersachsen unangetastet bleiben, wünschen sich auch die Mitarbeiter bei Volkswagen.
Ja, für uns ist das die Absicherung, dass wir hier einen sicheren Arbeitsplatz haben, dass VW nicht so einfach übernommen werden kann. Und das ist halt für uns das Wichtigste.
Wir haben jetzt 3 Großaktionäre, aber trotzdem, es kann nur mal sein, dass einer sagt, hier, ich will nicht mehr, ich verkaufe, sondern dann kommen die Hedgefonds und dann haben wir die Arschkarte.
Eigentlich greift man ja das Unternehmen an. Die wollen unsere Unabhängigkeit ja eigentlich beschneiden. Und da muss man dann schon gegen angehen.
Niedersachsens Ministerpräsident McAllister hat der VW-Belegschaft seine Unterstützung zugesagt. Auch die Bundesregierung wolle sich für das VW-Gesetz stark machen. McAllister und Betriebsratschef Osterloh gaben sich zuversichtlich, am Ende werde Deutschland vor dem Europäischen Gerichtshof gewinnen.
Eine niedersächsische Kleinstadt steht noch immer unter Schock. In Stolzenau bei Nienburg hat ein Mann seine 13-jährige Tochter vor den Augen der Mutter und anderer Zeugen erschossen. Der Täter ist noch immer auf der Flucht. Jens Otto fasst zusammen.
Der Nebel um die Tat lichtet sich auch am Tag nach den tödlichen Schüssen nur langsam. Auf den entscheidenden Hinweis zum Aufenthaltsort des 35-jährigen Täters warten Polizei und Staatsanwaltschaft noch. Die Aussagen eines Augenzeugen und der Mutter des Opfers sollen helfen. Die Mutter ist laut Polizei nach einem schweren Schock endlich wieder ansprechbar. Ob sie tatsächlich nähere Informationen über die Hintergründe des Verbrechens liefern kann, ist aber noch offen. Der Landkreis Nienburg hat zur Sicherheit Konsequenzen aus der eskalierten Situation der Familie gezogen, so Sprecher Thorsten Rötschke.
Der Landkreis hat eben nach der Tat unmittelbar am Abend noch die drei Geschwister des ermordeten Mädchens eben in Obhut genommen und dafür gesorgt, dass sie in einer Einrichtung untergebracht werden.
Im Vorhinein des Verbrechens hätte es für die Betreuer der 13-Jährigen vom Jugendamt keine Hinweise darauf gegeben, dass sich der Streit zwischen Vater und Tochter dermaßen zuspitzen könnte, so Rötschke. Während die Polizei weiter mit Hochdruck nach dem flüchtigen Vater fahndet, hat das zuständige Amtsgericht Verden mittlerweile Haftbefehl wegen Mordverdachts gegen den Iraker erlassen. Direkt nach den Schüssen war Pastor Carsten Gelshorn von der St. Jakobi-Kirchengemeinde einer der ersten am Tatort. Er hat sich auch heute mit den Spuren beschäftigt, die das Verbrechen bei seinen Gemeindemitgliedern hinterlassen hat.
Es war Entsetzen da, einmal über das, was passiert ist, aber auch Angst, zumal der Täter ja noch nicht gefasst ist und die Menschen überhaupt nicht wussten, ist der möglicherweise noch in der Nähe, könnte es möglicherweise zu einer Geiselnahme führen oder wie auch immer. Also ich denke, das ist auch etwas, was in starkem Maße mit dafür verantwortlich ist, dass hier in Stolzenau nun dieses große Entsetzen herrscht, aber natürlich auch die Tat als solche.
Ruhe wird in Stolzenau wohl erst wieder einkehren, wenn der flüchtige Täter gefasst ist.
Sie mag nicht immer pünktlich sein, aber die Bahn ist zumindest das sicherste Verkehrsmittel. Das ergaben Berechnungen der sogenannten Allianz pro Schiene, die ihre Zahlen heute in Berlin veröffentlichte. Matthias Schuch war dabei.
Keine tödlich verunglückten Passagiere im vergangenen Jahr und im Vergleich zu anderen Massenverkehrsmitteln deutlich weniger Verletzte. Für die Lobbyorganisation Allianz pro Schiene steht fest, die Bahn ist das sicherste Fortbewegungsmittel in Deutschland. Dirk Pflege, der Geschäftsführer der Lobbyorganisation, betont dabei vor allem den Sicherheitsvorsprung der Bahn gegenüber dem Autofahren.
Pkw-Reisende haben ein 67-fach höheres Risiko, tödlich zu verunglücken als Bahnreisende. Das Verletzungsrisiko beträgt 1 zu 100. Das heißt, der Pkw-Insasse ist über den Mehrjahresschnitt 100 Mal so gefährdet wie der Zuginsasse während der Reise.
Für Pflege ergeben sich aus dieser Erkenntnis auch klare Forderungen an die Politik. Es sei nicht ausreichend, ausschließlich in die Verkehrssicherheit auf den Straßen zu investieren. Stattdessen müsse die Bundesregierung auch versuchen, aus mehr Autofahrern Bahnfahrer zu machen.
Durch 1% Verlagerung des motorisierten Individualverkehrs, also jede hundertste Fahrt mit Auto oder Pkw, würde man jährlich 3000 Verletzte einsparen durch die Verlagerung auf die sichere Schiene. Und wir hätten einige Dutzend Tote pro Jahr weniger zu beklagen.
Nach Schätzungen von ProSchiene könnte dadurch auch der volkswirtschaftliche Schaden durch Verkehrsunfälle reduziert werden. Um bis zu 300 Millionen Euro pro Jahr. Weniger gut als die Sicherheitsbilanz auf der Schiene fällt hingegen das Fazit für den Straßenverkehr aus. Zum ersten Mal seit über 20 Jahren hat sich hier die Zahl der Verkehrstoten im Vergleich zum Vorjahr erhöht. Holger Metzler vom Automobilclub Verkehr macht dafür vor allem das Wetter in der ersten Hälfte des Jahres 2011 verantwortlich.
Da ist die Begründung, warum hier eine Steigerung. Das war halt der lange Winter im Frühjahr, weil also diese Unfälle haben überwiegend in den ersten Monaten stattgefunden, wo halt die Straßen vereist waren und viel Schnee.
Für 2012 erwartet Metzler deshalb auch wieder einen Rückgang der Unfälle im Straßenverkehr. Sofern der kommende Winter nicht auch wieder außergewöhnlich lang und schneereich werde, würden sich die Unfallzahlen automatisch reduzieren. Insgesamt fällt die Bilanz von Allianz pro Schiene und dem Automobilclub Verkehr positiv aus. Die Verkehrssicherheit in Deutschland sei sowohl auf der Straße als auch auf der Schiene bereits auf einem hohen Niveau. Zu tun, und auch in diesem Punkt herrscht Einigkeit, gäbe es allerdings trotzdem noch mehr als genug.
Eine der erfolgreichsten deutschen Sportlerinnen hört auf. Die Biathletin Magdalena Neuner will ihre aktive Laufbahn beenden. Matthias Reitz.
Es ist ein Rücktritt mit Ansage. Schon seit einigen Wochen war mehr oder weniger offen über das Karriereende von Magdalena Neuner spekuliert worden. Zum Saisonauftakt in Östersund aber wehrte sie Nachfragen zum Thema noch ab.
Im Grunde ist es erstmal meine Privatsache. Also ich möchte jetzt erst einmal mich auf die Rennen konzentrieren. Und ich habe eigentlich immer gesagt, dass wenn es zu dem Thema was zu sagen gibt, dann werden es schon alle erfahren.
Am Vormittag hat die 24-Jährige ihren Rücktritt Ende des Winters nun via Internet bekannt gemacht. Auf ihrer Homepage bittet sie die Fans um Verständnis. Sie freue sich auf einen neuen Lebensabschnitt. Von eigenen Kindern ist die Rede. Außerdem könne sie sich vorstellen, als Trainerin im Nachwuchsbereich zu arbeiten. Ein letztes sportliches Ziel aber will die Wallgauerin noch erreichen. Gold bei der Heim-WM Anfang März in Ruhpolding.
Klar, bei der Heim-WM möchte ich natürlich gern Weltmeisterin werden. Das war toll, vor der eigenen Kulisse, vor dem eigenen heimischen Publikum die Nationalhymne zu hören. Das wäre, glaube ich, brutal schön.
Es ist der letzte kleine Baustein, der in einer aber schon jetzt beispiellosen Karriere noch fehlt. Als Doppel-Olympiasiegerin, zehnfache Weltmeisterin, zweifache Gesamtweltcup-Siegerin wird Magdalena Neuner im März kommenden Jahres mit 25 Jahren ihre Biathlonlaufbahn beenden.
Und beendet wird auch das Echo des Tages. Ihnen noch einen schönen Abend. Im Studio war Gerd Wolf.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.